Vielen Dank an euch, dass wir zusammen singen konnten. Ich mache hier mal so ein bisschen zu, sonst fühle ich mich so eingebaut. Ich hoffe, das funktioniert. Manfred, hast du da was? Hm? Weil das war nämlich letzten Sonntag, da hieß es nämlich, Manfred kriegt die Tür nicht zu. Also unter anderem, es gab auch noch mehr zu sagen, aber schön, dass sie jetzt zu ist, so um der Beweglichkeit halber. Sehr gut. Danke an unseren Alfred. Alfred macht hier so viel. Können wir mal einmal für den Alfred ein kleines Dankeschön? Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Alfred, für so viele liebe Handgriffe, die du hier für uns ja alle tust. Ne? Vielen, vielen Dank. Ja, diese Tür hier, die hat es wirklich in sich. Ich hörte ja das erste Mal beim Geburtstag vom Chip von dieser Tür, da war ich so ein bisschen überrascht und dachte, ja okay, ja stimmt, Weihnachten, Tür passt schon. Und irgendwie hat sie mich wirklich inspiriert und ich habe sie letzten Sonntag in die Predigt sehr einbezogen. Und irgendwie bin ich bei dieser Tür geblieben und heute wird uns diese Tür auch wieder beschäftigen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wer diese Idee hatte, aber es ist wirklich eine schöne Idee und es freut mich, dass sie da noch Umsetzung gefunden hat. Halleluja. Ja, es ging ja darum, letzten Sonntag haben wir in Johannes 10 reingeschaut und da taucht auch eine Tür auf. Und nicht weniger als der Herr Jesus Christus selbst sagt, dass er die Tür ist. Oh, hallo Kerstin, wir sehen uns heute ein bisschen durch den Baum. Okay, ne, aber ist ja auch bald Weihnachten. Genau. Dass Jesus Christus selbst die Tür ist. Und es war ein wichtiger Punkt in der Predigt, dass wir eine Freiheit haben, ob wir diese Tür, ob wir sie denn öffnen oder ob wir sie nicht öffnen. Und dass uns das auch gut ist, wenn uns das bewusst ist, dass wir praktisch alle eine Herzenstür vom Herrn bekommen haben. Es gehört zu jedem Menschen und es ist wichtig, auch mit dieser Tür umzugehen. Und es ist unglücklich, wenn diese Tür eigentlich immer verschlossen ist. Es ist auch unglücklich, wenn die Tür immer auf ist. Deswegen ist es keine Mauer oder einfach nur so ein Torbogen, es ist eine Tür. So auch in Johannes 10 beschrieben, die Gott uns gegeben hat, die Herzenstür aufzumachen. Und natürlich ist es wichtig, gerade für Jesus Christus die Herzenstür aufzumachen. Ich glaube, die wichtigste Entscheidung für das Leben eines jeden Menschen ist der Sohn Gottes, derjenige, dem ich die Tür öffne. Kann ich glauben, dass er der Herr ist, dass er der Retter ist und dass ich ihn glaube und dass es durch ihn keine Rettung gibt? Kann ich ihm vertrauen und die Herzenstür ihm öffnen und ihn in mein Leben lassen? Die wichtigste Entscheidung. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir dessen, wenn wir das getan haben, sicher sind, dass es gilt. Auch so dieses Stichwort Heilsgewissheit. Es ist wichtig, dass wir fest sind mit Jesus. Wenn das für dich manchmal so ein bisschen wackelig ist, dann sprich mit jemandem deines Vertrauens darüber und dass ihr zusammen betet, dass Gottes Geist hineinkommt, dein Herz festzumachen. Es gibt in einer Stelle, wird es auch beschrieben, dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt. Gott hat einen Geist, den Heiligen Geist, denke ich, ist allen bekannt. Aber der Mensch hat nicht nur einen Körper und eine Seele, er hat auch einen Geist. Und das ist so wichtig, dass sein Geist mit unserem Geist zusammenkommt, dass wir das merken, dass er da ist, dass er uns Dinge offenbart. Sein Geist dient unserem Geist uns auch Zeugnis gibt. Ja, du bist mein Kind, ich habe dich errettet. Das ist ein großer Halt, das ist ein Friede. Es ist nicht einfach nur so, ist richtig, ist besser so. Das ist ein Schatz, ein Halt, der uns so viel helfen kann in unserem Leben. Weil es scheint ja nicht immer die Sonne, es geht nicht immer nur auf die Spitze des Berges, wo man feiert und den Herrn preist, wie gut alles ist. Es gibt auch Täler. Und wie gut, wenn wir dann wissen, ich bin sein. Welch eine wichtige Stütze, welch ein wichtiger Halt. Aber mit dieser Tür lässt sich noch mehr machen. Denn Jesus möchte nicht nur unser Retter sein für die Ewigkeit. Er möchte auch dieses Leben, diese Tage, jeden Tag mit uns teilen. Es war einer der Seiten, was mir am schwierigsten fiel zu glauben, als ich mich vor vielen Jahren mal für Jesus entschieden habe. Ja, er ist der Herr, er ist der Schöpfer. Ja, er hat etwas zu sagen, wie wir unser Leben leben können. Aber dieses, dass er mit mir sein Leben teilen möchte, das machte für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und dachte, was soll das? Er hat doch den ganzen Himmel voll. Was will er da mit mir? Es gibt so viele Menschen. Warum mich? Und überhaupt, wer weiß, was dabei rauskommt. In meiner Geschichte hatte ich das viel erlebt, dass also andere Menschen sich mit mir nicht so leicht getan haben. Zum Beispiel leider meine Eltern. Die waren dann auch froh, wenn ich nicht da war. Das war richtig so ein Punkt. Wenn ich mich allein beschäftigt habe, unterwegs war und mit mir selbst klargekommen, war das immer besser, als wenn ich irgendwie ein Problem hatte und sie brauchte. Und das hat sich natürlich tief in mich eingeprägt. Gut, wenn du nicht da bist. Und dann kommt er daher, der Herr der Herren, der nun wirklich nicht alleine ist, ja. Er ist ja sowieso immer zu dritt unterwegs, ja. Das fängt ja schon damit mal an. Es gibt den Himmel voller Engel, es gibt viele Menschen. Und der will mit mir zusammen sein. Und es war wirklich ein Weg, den Gott mich geführt hat, dass ich irgendwann dachte, all diese Dinge, die in meinem Leben passieren, also es macht nur Sinn, wenn du tatsächlich mit mir Gemeinschaft haben willst. Das war richtig so ein Ding. Ich dachte, Mensch, der will tatsächlich mit mir Gemeinschaft haben. Das ist ja merkwürdig. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und vielleicht klinge ich jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich bin gar nicht so alleine mit diesem Punkt, dass auch manch anderes Herz es gewohnt ist, abgelehnt zu werden und, naja, anderen nicht zur Last zu fallen, dass es alleine doch irgendwie sicherer ist. Und dann kommt dieser Jesus daher und ist irgendwie anders. Und natürlich ist er ein sanftmütiger König, ein demütiger König, der nicht sagt, jetzt machen wir das mal so und jetzt machen wir das mal so, sondern der wirklich einen freundlichen Weg geht, so wie ich es auch gerade bei mir ein bisschen angedeutet habe, wo er mir geholfen hat, das mit der Zeit zu verstehen. Doch, ich möchte mit dir wirklich Gemeinschaft haben in diesem kleinen Leben, was du führst. Und dass er sagt, es ist für mich ein großes Leben. Ich möchte das mit dir teilen. Und ihr könnt euch schon denken, wo es hinführt, dass wir wieder zu dieser Tür kommen, weil das hat natürlich mit dem Herz eines Menschen zu tun. Lässt man das an sich ran? Denn ich hatte mir das jetzt ja nicht so ausgesucht, dass ich jetzt irgendwie so geschaffen bin, dass ich als Mensch alleine immer, oder gerade als Kind sowieso immer am glücklichsten alleine war, sondern das war ja über Schmerz gewachsen, dass es dann so ist. Und wenn Jesus dann damit herkommt, ich möchte eigentlich Gemeinschaft mit dir haben, was macht das Herz dann erstmal? Es bleibt zu. Nee. Warum soll ich mich denn nochmal öffnen? Warum soll ich nochmal vertrauen? Jetzt habe ich doch gerade mal so eine Lösung für mich gefunden, wie ich das machen kann. Ich mache das alleine. Ich lasse mein Herz zu und ich möchte das nicht mehr erleben. Und dann bleibt die Herzenstür zu. Und darum soll es in dieser Predigt gehen, dass, glaube ich, der eine in der einen, der andere in der anderen Weise doch irgendwo auch ein Stück weit das in seiner Lebensgeschichte hat, wo es gar nicht so leicht fällt, dem Herrn das Herz zu öffnen. Weil es nämlich gar nicht nur nicht so ganz leicht war, sondern weil es wehgetan hat, weil vielleicht auch was zerbrochen ist. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, vielleicht auch deinen Blick über Jesus ein Stück zu erweitern. Genauso wie es bei mir war, wo ich ein Stück weit lernen musste, der meint das tatsächlich ernst mit der Gemeinschaft. Ich musste einen Weg gehen, beziehungsweise er hat mir einen Weg angeboten, viel genauer gesagt, denn ich hätte ja auch immer wieder aussteigen müssen. Beziehungsweise bin ich auch manches Mal dann wieder, es hat gedauert, das war nicht einfach gegangen und dann ans Ziel, ne? Das war schon so ein bisschen um die Ecke und so weiter, das hat ein bisschen gedauert, aber ein Glück hat er Geduld gehabt und ein Glück habe ich auch irgendwann das Vertrauen gehabt, beziehungsweise habe es an mich rangelassen. Und bevor wir zu unserem Predigttext kommen, der gar nicht so lang ist, aber glaube ich trotzdem wichtig und schön, möchte ich nochmal dich bitten, Christoph, ob du das Bild von der Beate am Anfang mit dem Martin-Luther-Spruch nochmal hier an die Wand werfen könntest, ob das nochmal möglich wäre. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, dass dir was aufgefallen ist. Guck mal, wer hier wohnt. Ne? Habt ihr gar nicht gewusst, habe ich jetzt auch gerade mitgekriegt. Jetzt wissen wir, wer hier wohnt. Hier, wer es nicht lesen kann, hier steht Martin Luther direkt in der Mitte des Türbalkens. Das ist Wirklich schön. Und als ich das gerade gesehen habe, als du das gebraucht hast, Beate, habe ich so ein bisschen gedacht, der Martin Luther ist ja nicht irgendjemand in der deutschen Geschichte, sondern es ist eine besondere Person, der in der Bibel geforscht hat. Er war hatte den Vorteil, dass er eben Hebräisch und Griechisch lernte, damals als Mönch, der er damals war, im Urtext buddelte und dann wirklich Dinge neu fand, das Evangelium neu entdeckte. Das Evangelium gab es sehr wohl schon, aber es war leider zugeschüttet worden und er buddelte es neu aus und hat daraus sein Leben neu gegründet und das hatte so eine Wirkung, ihr wisst es selber, Reformation, es hat das ganz Europa hat es verändert, es war herausragend und die evangelische Kirche entstand, weil er sich aufs Wort Gottes gebaut hat, der Martin Luther. Und dazu möchte ich dich auch einladen, es ist ein Vorbild, aber ein Grundprinzip, bau dein Leben auf das Wort Gottes auf. Weil wir immer wieder die Herausforderung, die Schwierigkeit haben, dass wir auf anderes unser Leben sehr wohl aufbauen. Nehmen wir wieder das Beispiel, was ich euch gerade kurz von mir erzählt habe, wo ich gedacht habe, okay, ich schaffe das auch alleine, Gemeinschaft ist zu gefährlich und so weiter. Worauf hatte mein Herz da sein Leben aufgebaut? Auf Verletzung, auf negative Erfahrung und auf dieses Fundament dann einen Entschluss gesetzt. Dann mache ich das jetzt so und so. Das ist jetzt nicht meine persönliche Geschichte, sondern es ist, glaube ich, die Geschichte jedes Menschen. Da passiert etwas, dann ist das Leben so zu beurteilen. Da werde ich verletzt, es geht etwas kaputt, also mache ich das nicht mehr und baue da vielleicht auch eine Mauer, baue da ein Stoppschild und so weiter. Und die Bibel sagt mir was ganz anderes. Und nun kann man das ganz missverständlich hören. Oh, ganz schlimme Gesetzlichkeit, da muss man der Bibel gehorchen und sonst was. Und das ist natürlich, wenn man ohne Jüngerohren hört, ohne Vertrauen Gottes Wort hört. Aber Gottes Wort ist ja was anderes. Gottes Wort ist die Chance, auf etwas sein Leben zu bauen, das Leben gelingt, das Leben heilt, das Leben beschützt. Ja? Und die Gefahr ist, und die Gefahr von mir war auch, dass ich bei meinem Lebensfundament bleibe. Von Enttäuschung, von Verletzung und meiner Schlauheit, was man denn damit dann tut. So wie es denkt, wo es jeder Mensch sonst auch tut. Negative Erfahrung, Verletzung, also mache ich das so, eine Lösung ohne Gott. Und dann bei dem, was Gott anbietet, davor zu bleiben. Das nicht anzunehmen. Und deswegen ist so der erste Impuls heute in der Predigt. Schau, ob du vielleicht sagen kannst, ich mache meine Tür auf, vielleicht auch in deinem Kopf, vielleicht gar nicht zuerst in deinem Herzen, in meinem Kopf, und sagen, ich bin bereit, neu zu denken. Weil das war ja auch dann die Konsequenz beim Luther. Dann denke ich jetzt neu, was Gnade ist. Ich denke neu, was Rettung ist. Und auch für dich, das so zu nehmen, jetzt vielleicht das noch mal ölen, ne, für einen Heiligabend-Gottesdienst, wer weiß, wir kommen die Tür bestimmt auch wieder zum Einsatz. Und mach doch mal den Predigttext bitte ran, Psalm 34, Vers 18. Das ist jetzt aber, guck mal bitte 19, ist da jetzt in der Verszählung irgendwie was? Das war ja nämlich ein... Weil da soll jetzt eigentlich kommen, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Sollte da jetzt eigentlich kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine kleine... Okay. Ich gehe mal einfach einen kleinen... Oh, die Technik ist noch ein bisschen... Gut. Auch ein sehr bekannter Vers. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich fand diesen Vers am Anfang, als ich ihn kennenlernte, ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Was soll denn das jetzt sein? Muss ich jetzt zerbrochenen Herzens sein, dass Gott mir nahe ist? Das fand ich erstmal ein komisches Wort. Bis ich irgendwann verstanden habe, nee, das Wort ist anders gemeint. Guck, da kommt es. Warum das jetzt 19 ist, weiß ich nicht. Nee, egal, wichtig ist das Wort. Also ich lese es nochmal. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott hilft. Gott hilft, wo dein Herz zerbrochen ist, wo dein Gemüt, das heißt so dein Mut, deine Vorstellung ein Stück zerbrochen ist. Er hilft, dass das wieder heile werden kann. Ist das auch dein Jesus? Ist das auch dein Jesus, der da, wo dein Herz zerbrochen ist, dein Gemüt zerschlagen ist, der das heilt, der das wieder aufrichtet? Oder ist Jesus einfach eben dieser Große, dieser Majestätische, dieser König, dieser Schöpfer, dieser Ewige, was ja alles richtig ist, ja? Ist ja alles vollkommen richtig, biblisch und auch wichtig. Und ich hoffe, dass er das tatsächlich auch ist. Aber ist er auch dieser, der sich um dein Herz kümmern könnte? Dass da, wo dein Herz traurig und zerbrochen ist, dass ihn das wirklich interessieren könnte, dass ihm das wichtig ist. Und vielleicht ist das so ein Ding hier, wie mit diesem Tür, Martin Luther, so als Beispiel, vielleicht das heute ganz neu anzunehmen. Ja, Jesus ist auch der, der heilt. Nicht nur der, der den Körper heilt, lesen wir sehr viel im Neuen Testament. Und in der Lesung haben wir aus Jesaja 5, 35 einen Text gehört, wo das auch prophezeit war. Die Blinden sehen, die Lahmgehend. Das ist eine herrliche Stelle. Der Täufer Johannes und Jesus, die treffen aufeinander und dann ist die Frage, ist es der Christus ja oder nicht? Und der Johannes, der Täufer, hatte auch Jünger und er schickt sie zu Jesus und sie kommen mit sich beziehend auf dieses Jesaja-Zitat zurück. Matthäus 11, 15 kann man das nachlesen, wo sie ihm sagen, Blinde sehen, Lahme gehend und Taube werden wieder hörend. Ja, das ist der Christus. Er tut diese Dinge. Aber er tut noch mehr als das körperliche Heil. Und wenn es heißt, ich bin ein Arzt, dann ist er eben nicht nur Arzt für den Körper, er ist auch Arzt für das Herz. Und ich glaube, wir sind alle bedürftig. Und wenn es hier heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochene Herzen sind, ist es die Sache, finde ich mein zerbrochenes Herz? Bekomme ich Zugang dazu, wo mein Herz zerbrochen ist? Oder bekomme ich diesen Zugang nicht? Und so, glaube ich, ist diese Verheißung auch gemeint. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Dass da, wo wir zu unserer Zerbrochenheit finden und uns zu ihm wenden, dass er ganz nah ist. Weil er, dieser Heiland, dieser Retter, auch schon hier und heute für dich und mich sein will. Weil Jesus heilen möchte. Ich möchte euch eine herrliche Geschichte lesen aus Lukas 7. Das ist die Geschichte vom sogenannten, vom Jüngling aus Nain. Nain mit A geschrieben. Und ich lese euch die Geschichte mal vor. Aus Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und ja, Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Da ist also dieser Trauerzug ist da unterwegs, ja? Und sie folgen diesem Sarg. Das heißt, dass eine große Menge ging hinter dem Sarg her und es war eine Witwe. Damals konnte man eine Witwe an ihrer Kleidung in der Regel erkennen. Ja? Das heißt, diese Frau ging, natürlich waren Verwandte dabei, aber sie ging alleine ohne ihren Mann. Auch ihr Mann war bereits gestorben. Und Man kann sich vorstellen, dass schon Trauer, dass schon Tod in diese Familie eingezogen war. Das war schon ein Thema von Verlust, von Zerbrochenheit. Und dann stirbt dieser. Und als Jesus da zu ihm spricht, sagt er ja, Jüngling, steh auf. Und man kann vom griechischen Wort ausgehen, dass es eben, sag ich mal, ein Teenager war, der da gestorben war. Also ein Mensch, der weit, weit vor seiner Zeit stirbt. Es ist immer schlimm, wenn Menschen sterben, aber ich sag mal, es gibt verschiedene Grade von schlimm. Und ich finde es besonders schlimm, wenn eben ein Kind stirbt. Und das ist hier die Situation. Und es ist, vom Text sieht es so aus, als wenn diese Frau vielleicht auch nicht viele Kinder gehabt hätte, dass dieser Jüngling stirbt. Und man kann diese Geschichte als eine Geschichte von Auferstehung lesen, dass Jesus größer ist als der Tod. Und Amen, das ist richtig, er ist größer als der Tod. Ein Lazarus erweckt er auf und er kann Tote auferwecken. Aber was ist mit dem Herzen? Diese Mutter dort in Nein, die folgt dem Sarg. Aber wenn wir mit ihr sprechen hätten können oder jetzt könnten, wahrscheinlich würde sie sagen, ja, ich gehe hier lang, aber ich bin auch wie tot. Ich habe das einmal in meinem eigenen Leben erlebt, dass ich nur einen kleinen Moment dieses gefühlt habe, wie könnte es sein, wenn mein Kind tot ist. Unser Jüngster war verunglückt und er war nicht mehr da und ich habe ihn dann wiederbeleben können. Aber ich habe diesen kleinen Moment gespürt, wo dieser Todesschatten auf mir war. Was würde es heißen, wenn mein Kind tot ist? Und auch später, als ich das verarbeitet habe. Und Gott sei Dank hat Gott mir immer wieder geholfen und vor allen Dingen auch andere Menschen, durch andere Menschen, dass mein Herz immer wieder aufging und ich konnte weinen und dass das alles rauskam. Auch was da ein Stück an Trauma, an Schmerz, an Verzweiflung in mir gewesen war. So viel, was da in mein Herz dann gekommen war, doch in so kurzer Zeit. Welch ein Drama. Und diese Frau wird auch mit berührt. Ja? Dieser Jüngling, er steht wieder auf, wird auferweckt von Jesus. Aber was passiert mit dieser Frau? Das Kind lebt wieder. Stell dir es vor, dein Kind ist tot und Gott macht es wieder lebendig. Von Trauer, von Hilflosigkeit, vielleicht auch von Wut, ja? Praktisch selber wie beerdigt und dann holt Jesus dich da raus. Wow. Und das ist zwar eine Geschichte, die wir, oder eine Art, wie Jesus geholfen hat, die wir jetzt nicht so oft lesen, ja, wo er das nicht praktisch dauernd getan hat, die aber eine der Kernverheißungen ist. Weil dieses schwierige Thema Tod, Sterben, ist ja unser aller Ding. Früher oder später. So ist es in dieser Erdenzeit. Alle müssen wir sterben und wir kriegen es auch dauernd leider mehr oder weniger um uns herum mit. Und deswegen, glaube ich, ist es eben auch eine dieser Kernsachen. Wie es in dem anderen, Jesaja 35, da wird ja der Messias angekündigt, aber auch an anderen Stellen, gerade im Jesaja-Propheten, wo Jesaja 61, wo das eine der Dinge ist, wie der Messias beschrieben wird. Jesaja 61,2. Zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geist gegeben werde. Wird einiges beschrieben und ist ein Hauptmotiv, dass er die Trauernden tröstet. Natürlich nochmal eine besondere Vollmacht, in der das passiert beim Jüngling von Nein, weil er eben nicht nur tröstet, sondern eben das Leben sogar wiederherstellt. Also das ist nochmal eine extra große Tat, die Jesus tut, wo er praktisch mehrfach gleich handelt. Aber ihn so zu sehen, Jesus ist der, der Trauer besiegt, der auch gekommen ist zu dir und mir, deine, meine Trauer zu besiegen. Was ich jetzt erzählt habe, meiner Gemeinschaftsgeschichte, das war jetzt weniger so dieses Thema Trauer und Tod, aber davon könnte ich auch was erzählen und vielleicht auch du, wo jemand oder etwas verloren gegangen ist in deinem Leben und du die Trauer vielleicht immer noch in deinem Herzen trägst, obwohl es schon lange her ist. Aber wir brauchen Trauer. Wir brauchen Trost. Auch ein Name für den Heiligen Geist, der manches Mal verwendet wird, dieser Tröster zu sein. Er ist noch mehr als der Tröster, aber gerade auch der Tröster. Jesus will deinem Herz begegnen und will deinem Herzen helfen. Daniel, wenn du mir mal kurz mit dem Flipchart helfen möchtest, habe ihn gerade gebeten, weil ich mir unsicher war, wie gut ich das jetzt hier mache, bevor ich jetzt hier noch irgendwie ein größeres Unglück anrichte. Und wir haben alle die Versuchung, genauso wie ich das aus meinem Eingangszeugnis erzählt habe, und ein Stück weit hatten wir auch keine andere Wahl, als dass wir mit denen, was in unserem Herzen passiert ist, dann irgendwie leben. Ob wir vielleicht Verrat erlebt haben, eine Erniedrigung, ja, eine starke Abwertung, vielleicht eine Ohnmacht, ja, dass wir uns sehr ohnmächtig gefühlt haben, oder wie gesagt, ein starker Verlust. Ja. Und das hängt eben dann in unserem Herzen irgendwie drin. Und wir leben damit. Und der normale Weg des Menschen ist, dass er dann auch nicht irgendwie eine großartig andere Sache hat. Und wir gewöhnen uns daran. Ja? Und dann liegt da irgendwie so eine große Last irgendwie. Wie so eine Tonnenlast, irgendwie so eine Tonnenlast auf unserem Herzen. Und dann ist das normal, dann ist das so eine feste Größe in unserem Leben, weil wir können nicht anders. Und das können wir eben wirklich nicht ohne den Erlöser. Aber dass Jesus dann hineinkommen möchte, stimmt. Du kannst nicht anders. Weil da bist du erniedrigt worden und du kannst dir die Würde nicht wiedernehmen. Da bist du verraten worden, du kannst dir dieses Vertrauen nicht wiedernehmen. Oder du bist verstoßen worden, man war froh, wenn du nicht da bist und du kannst dir das nicht zurückholen. Es stimmt. Aber Jesus sagt zu dir, für mich stimmt das nicht und ich kann. Ich kann, sagt er zu dir. Ne, es gab mal diesen doch eigentlich ganz guten Präsidenten, meine ich, den Barack Obama. Ja? Wirklich ein sehr kluger Mann zum Beispiel. Und dann gab es diesen Slogan, yes, we can. Ja? Ich fand es aber doch sehr vollmundig, ja? Sehr vollmundig, was man nicht meinte, alles zu können. Und bei allem guten Antritt und bestimmt auch ein wirklich begabter Mensch, hat vieles nicht hingehauen. Wir schaffen die Atomwaffen ab und was es nicht alles für tolle Dinge gab. Die Wahrheit war, dass besonders viel dann nicht funktionierte. Nicht, weil er unfähig sei. Aber ich weiß nicht, ob mit diesem Ding, yes, we can, wir sind so groß und wir zusammen, man an dem Thema Demut nicht ein bisschen viel gespart hat. Ist nur eine Idee. Ich will nicht sagen, dass es so war. Ja? Wir Menschen können vieles nicht. Aber Jesus kann. Und das ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gottes Wort sagt, und ich bin denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus sagt, ich bin euer Arzt. Jesus sagt, die ihr mühselig und beladen seid, da kommt zu mir. Klopft an und es wird euch aufgetan. Jesus sagt, ich bin da und ich bin da für dich. Jesus sagt, letzte Predigt hatten wir es auch, Johannes 10, ich will, dass ihr das Leben im Überfluss habt. Aber die Frage ist, machen wir ihm diese Tür auf, dass wir ihm das auch glauben? Oder wählen wir die Sicherheit? Ich habe ja gelernt, damit zu leben. Ich komme ganz gut allein zurecht. Ich muss mich auf keinen mehr verlassen, nur noch auf mich selbst. Ja, es tut mir immer wieder weh, dass mir diese Würde, dieser Wert fehlt. Aber so ist es eben. Es gibt ja auch genug andere arme Schweine auf dieser Welt. Es ist eben nicht so gut. Und dann klagt man hier und regt sich da auf. Vielleicht findet man, ich sag mal fast unglücklicherweise, einen, der einen in dieser glaubenslosen Position noch bestärkt. Und dann regt man sich hier auf und da. Bibel nennt das dann auch Lästern oder Fluchen. Und die Frucht ist natürlich im besten Falle keine, aber in der Regel dann eher ein Schaden, weil das ja nicht weniger als Sünden sind, die natürlich jetzt nicht wirklich was Gutes hervorbringen. Aber Jesus wünscht sich was anderes. Er sagt, vertraue mir. Mach mir dein Herz auf. Vertraue mir, dass es bessere Lösungen gibt. Bessere Lösungen gibt. Vertraue mir, dass ich dich trösten kann. Vertraue mir, dass ich das verändern kann. Vertraue mir, dass ich dir zum Beispiel diese Würde wiedergeben kann oder das Vertrauen, dass dein Wille und dein Wort etwas wert ist. Vielleicht hast du irgendwo erlebt, dass es überhaupt nichts ausmacht, ob du jetzt was sagst oder nicht, ob du was willst oder nicht. Da geht man immer drüber. Und Jesus baut es neu auf. Ein Vertrauen, ein Mut. Doch, es ist wichtig, was du willst. Ich habe dir einen Willen gegeben und ich möchte dir helfen, dass du ihn auch gebrauchen kannst. Und es ist mir wichtig, was in deinem Herzen ist. Es ist mir wichtig, was du sagst. Jesus möchte wiederherstellen. Und das ist der nächste Impuls oder auch ein Impuls dieser Predigt. Wenn du so eine Last hast in deinem Leben und gelernt hast, damit zu leben, lass dich von Jesus rufen, der sagt, ich habe anderes Leben. Nicht von heute auf morgen in der Regel. Kriegen wir auch gar nicht hin, weil wir müssen auch irgendwie mitkommen. Aber der sagt, ich kann dein Leben verändern. Vertraust du mir dafür? Und das andere Ding ist, dass diese Geschichten, ich habe es von mir beschrieben, in der Regel dazu geführt haben, dass wir unsere Mauern gebaut haben. Mauern zu anderen Menschen. Mauern vielleicht auch zu Gott. Gott war nicht da. Ich kann mich auf Gott nicht verlassen. Mauern, die sagen, nee, ich glaube nicht mehr. Nee, Gott ist schon in Ordnung und auch für die Ewigkeit, das ist klar. Und ich glaube auch an Jesus und ich kann auch Gott danken. Aber hier in meinem Herzen, da bleibe ich eben doch allein. Das ist mir zu schwierig und ich will mich auch nicht wieder verletzen lassen. Oder eben auch Mauern zu Gottes Wort. Nee, das gilt nicht. Oder auch, ich bin in Gemeinde. Da bin ich jetzt so enttäuscht worden in Gemeinde, bin so verletzt worden. Das, was in der Bibel über Gemeinde steht, gilt für mich nicht mehr. Ich denke mir das so und so. Ich brauche keine Ältesten. Auch wenn da jetzt steht, verlasst nicht die Versammlung oder sonst irgendwas. Nee, für mich gilt das nicht. Ich finde meinen Gott auch im Wald oder ich komme ja auch ab und zu mal in die Gemeinde und. So eine eigene Vorstellung. Da steht, wir sind ein Leib von Jesus Christus und er ist das Haupt. Ja, für mich gilt das nicht. Jesus ist doch mein Freund. Ich lebe doch so mit ihm. Und so weiter und so weiter. Eine Mauer, die sich gebaut hat, das ist mir zu gefährlich. Ich mache das mal lieber selbst. Und die Konsequenz ist immer dieselbe, dass wir aus dem, was wir entschieden haben, müssen wir natürlich mitleben. Dass wir natürlich dann gewissen Segnungen, Fülle und uns verstellt haben, die da nicht mehr gehen können. Weil Nachfolge heißt, Jesus, ich öffne dir mein Herz. Ich nehme dein Wort, ich will es tun, ich werde es nicht alleine schaffen, dein Wort zu tun, aber mit dir zusammen, weil er lässt ja den Jünger nicht allein. Der Meister geht ja mit dem Jünger zusammen. Der Hirte geht ja mit den Schafen zusammen, der Vater ist ja mit den Kindern unterwegs. Du sollst es ja gar nicht allein schaffen. Und wenn du dazu kommst, es fällt mir so schwer, meine Herzenstür aufzumachen, wird Jesus wahrscheinlich sagen, du, ich habe eigentlich nicht wirklich andere Schafe und Jünger. Es gibt kein Herz, was unverletzt und einfach durch diese Welt geht, weil diese Welt nämlich verloren ist. Der Tod ist in diese Welt gekommen. Genau. Anders gibt es diese Welt nicht. Der Himmel wird anders sein und die neue Erde wird anders sein. Aber auf dieser Welt gibt es nur dieses, dass es sehr wohl viel Zerbrochenheit, Verletzung und Tod gibt. Aber es gibt auch den Retter. Es gibt auch den Retter. Und unser Evangelium muss nicht heißen, ja, man hat es eben nicht leicht, aber leicht hat es einen. Ja. Unser Evangelium darf ein anderes sein. Dass dieser Gott, der den Himmel voller Engel hat, dass dieser Gott, der so, was ich eine neue Menschheit schaffen könnte, sagt, ich will aber keine neue Menschheit, sondern die, die tot sind, die will ich retten und für die bin ich gestorben und den bete ich das Leben an. Nehmt es auch. Nehmt es auch. Lasst mich an euer Herz ran, dass euer Herz euch heilt. Dass ich euer Herz heile. Ich hoffe, du konntest heute ein Stück durch eine neue Tür gehen, wie es damals der Martin Luther tat, der wirklich in eine neue Form von Glauben, in eine neue Form von christlicher Existenz ging. Für ihn hatte sich alles verändert und er war in der Gnade ganz neu angekommen. Und ich möchte es dir ans Herz legen. Nimm es für dich auf, dass Jesus, dieser Heilende, dieser Arzt, dieser Retter, auch heute für dich sein möchte. Und ob du heute sagst, ich vertraue dir, Jesus, ein Stück mehr, ich bringe dir diesen Schmerz. Und er wird das in wundervoller Weise tun. Jeder von euch kennt das Wort Therapeut. Das kommt aus dem Griechischen, von dem Wort Therapeio. Therapeio heißt im Griechischen heilen. Daraus ist das Wort Therapeut gewachsen, was wir benutzen, was jeder kennt. Aber er ist der, es ist auch gut, dass es Therapeuten gibt, super Geschichte, aber er hat natürlich ein anderes Maß, was er an Heilung geben kann. Eine Weisheit, eine Sanftheit, mit der er diese Heilung auch geben kann. Du musst keine Angst haben, dass ihm das irgendwie aus den Händen gleitet oder dass er dann einfach, jetzt bist du einmal hier, jetzt geht's aber los und kein Weg zurück oder so. Er ist der Sanfte und Freundliche, der das richtige Tempo mit dir findet, dich zu heilen. Der fragt, wie es dir geht, der dir hilft und der das hat. Stell dir den besten Menschen, stell dir die beste Therapeutin, den besten Therapeuten vor, was du vielleicht denken kannst. Ja, es gibt wirklich ganz tolle Männer und Frauen, die so einen Dienst tun, so einen Therapeutendienst. Und nimm das mal als Sprungbrett, aber Jesus kann es noch viel, viel besser. Und dem vertraue ich, dass ich dem mein Herz anvertrauen kann, auch da, wo es weh tut, wo was kaputt gegangen ist. Lass ihn bei dir ankommen und schau, ihm die Tür zu öffnen. Er ist gut. Wir wollen jetzt einen kleinen Moment der Stille haben und dann wollen wir zusammen beten und lad dich ein, auf diese Predigt zu antworten und dass wir ihm Vertrauen aussprechen, dass wir ihm danken, dass er dieser liebende Hirte ist und eben auch dieser Arzt. Ich brauche ihn. Ob du ihn brauchst, entscheide du für dich, aber auf jeden Fall bist du von ihm eingeladen.